Herzlich willkommen, Herr Professor Sinn. Sie können wahrscheinlich viel besser als ich aufzählen, mit welchen Titeln und Etiketten Sie über diverse Jahrzehnte belegt und geehrt worden sind. Ich lasse das alles einfach mal weg und beginne ganz woanders. Sie haben Ihre Berufskarriere in der Taxizentrale Ihrer Familie begonnen, als Minderjähriger. Ein gutes Training, um Organisation zu lernen in der Wirtschaft oder im Betrieb, also BWL, VWL.
Also Taxizentrale der Familie ist übertrieben. Es ist die Bielefelder Taxizentrale. Da sind ganz viele so kleine Unternehmer mit dem Taxi beteiligt. Und mein Vater hat halt auch ein Taxi. Und dann musste man Personal abstellen, um eben den Dienst in dieser Zentrale zu machen. Ich war 14 und musste immer am Sonntagmorgen dahin. Wir wohnten außerhalb. Ich musste also um 5 Uhr mit meinem Fahrrad losfahren, damit ich um 6 Uhr zum Dienst da war. Und dann ging der bis 2 Uhr. Ja, das war eine anspruchsvolle Tätigkeit für einen 14-Jährigen, weil man sich ja sehr konzentrieren musste. Die Taxis mussten schnell kommen. Wenn man dann Anrufe kriegte, wo bleibt das Taxi, da konnte man schon ganz schön ins Schwitzen kommen. Wenn die Leute dann alle gleichzeitig sich in Bewegung setzen, so gegen 9 Uhr von 9 bis 10, das war schon schwierig.
Mit 21 haben Sie dann selber angefangen, Taxi zu fahren, an den Wochenenden, um Geld zu verdienen oder eher um zu helfen, Ihren Eltern zu helfen?
Ja, letzteres. Ich habe da kein Geld dafür gekriegt. Das wollte ich auch nicht. Meine Eltern haben mein Studium bezahlt und dann war das okay.
Eigentlich wollten Sie Biologie studieren, habe ich gelesen, dachten aber, dass deine Karriere als Biologielehrer dann doch nicht das Richtige sei. Haben Sie es mal bereut, den jugendlichen Impuls nicht befolgt zu haben?
Ja, schon, denn ich habe mich am meisten für dieses Fach interessiert. Wir hatten auch ganz tolle Biologielehrer, die das vorhandene Wissen, insbesondere im Bereich der Genforschung, direkt von der Universität dann in den Unterricht getragen haben. Großartig. Und das wollte ich gerne machen, nur ich wusste nicht, was ich werden sollte. Ich hätte ja wieder Biologielehrer werden können, dachte ich mir, aber Lehrer wollte ich nicht werden. Dann habe ich Volkswirtschaftslehre gemacht und bin doch Lehrer geworden.
Weshalb? Wirtschaftswissenschaften, Volkswirtschaft, war da Geld ein Antrieb in irgendeiner Form?
Ja, man weiß als junger Mensch ja überhaupt nicht, was man da macht, wenn man sich entscheidet. Man hat nicht den blassesten Schimmer von den Fächern. Also was hat dafür gesprochen? Die politische Orientierung, es war ja eine sehr politisierte Zeit damals. Ich habe genau vor 50 Jahren im Herbst 1967 angefangen zu studieren. Und die Volkswirtschaftslehre war ein politisches Fach. Da hätte man natürlich auch Politologie oder Soziologie studieren können. Nur, da hatte ich dann gleich das Gefühl, dass es da überhaupt keine Beschäftigungsmöglichkeiten später gibt. Und ich habe immer einen pragmatischen Sinn für das Mögliche gehabt. Also dachte ich mir, als Volkswirt kann man dann ja irgendwie einen Job finden in der Wirtschaft. Irgendwie wird das schon klappen.
Sie sind Jahrgang 1948. Ihren Doktortitel haben Sie 1978 bekommen. Und weil wir hier vor Studenten und Schülern aufzeichnen, da waren Sie ja immerhin 30 im heutigen optimierten 29 im heutigen optimierten Studium ginge das vermutlich gar nicht mehr durch. Wenn Sie sagen, Sie waren ein Spätstarter, oder woran lag das?
Wieso war das spät? Das war 5 Jahre promoviert man bei uns. Also 77 habe ich abgegeben, 72 habe ich mein Examen gemacht. Also schneller geht es kaum. Das hängt von Fach zu Fach ab. Wenn Sie Medizin machen, dann geht das ja vielleicht sogar im halben Jahr. Das ist aber in der Medizin, ohne jemandem zu nahe zu treten, dann eine Doktorarbeit, die woanders eine Diplomarbeit ist. Und wenn Sie Physik machen, dann dauert es noch länger. Ja, das ist also sehr unterschiedlich. Einige machen es auch schneller, das geht schon, aber in meinem Umfeld, auch in München, es hat überhaupt niemand unter 5 Jahren promoviert.
Wo haben Sie promoviert?
Ich habe promoviert in Mannheim. Ich habe also das Examen gemacht in Münster, weil das war die naheliegende Uni. Ich musste ja auch dann am Wochenende nach Hause und Taxi fahren und dann in den Semesterferien. Das war also dann leichter zu machen. Und dann habe ich anfangs eine Stelle direkt in Münster gekriegt. Meine Frau, die auch aus dem gleichen Fach war und mit mir zusammen fertig geworden ist, hat eine Stelle in Dortmund gekriegt. Das war dann eine ziemliche Fahrerei. Und dann erhielten wir nach einem Jahr schon die Möglichkeit, mit einem frisch habilitierten ehemaligen Assistenten aus Münster, von dem Lehrstuhl, wo ich war, nach Mannheim mitzugehen. Und der hat uns beiden Stellen angeboten, da sind wir mitgegangen. Zumal der Professor, wo ich in Münster war, eben kurz vor der eigenen Emeritierung stand, sodass da ja gar keine Perspektive war.
Sie bezeichnen sich selbst als ernsthaft, als hartnäckig und als jemand, der gelernt hat, die Zähne zusammenzubeißen. Wo lernt man das?
Ja, also zu Hause war es nicht einfach. Wir haben in einer, wenn ich noch dran denke, nach dem Krieg in einer Armut gelebt, die kann sich heute keiner mehr vorstellen. Der Krieg war verloren, es war alles kaputt, es gab keine Wohnungen, es gab dann sozialen Wohnungsbau. Wir hatten dann zwei kleine Zimmer, meine Eltern und ich, aber keine Küche, nicht? Also es waren vielleicht 30 Quadratmeter für uns drei Leute. Es war bittere Armut. Es war auch dann nicht so einfach mit dem Gymnasium. Es war der einzige aus meiner Klasse, der überhaupt aufs Gymnasium ging, nicht? Man musste dann noch eine Prüfung machen und die Eltern mussten Schulgeld bezahlen. Der Lehrer hatte das halt gewollt. Das war also alles mühsam. Und sich dann unter diesen Stadtkindern zu behaupten, die prima Deutsch sprachen, also ich konnte ja gar kein Hochdeutsch. Das war in Westfalen auf dem Lande. Es war so eine Art, ja, nicht direkt platt, aber es war ein sehr stark eingefärbtes Deutsch gewesen, nicht? Also da waren immer so Herausforderungen, so sich dann in die neue Welt einzufinden. Und dann ist es ja auch so, eine Karriere bis hin zur Habilitation und Lehrstuhl ist ja auch nicht ganz einfach. Da muss man also ganz schön powern. Dann kriegt man auch Rückschläge, man schreibt Papers, man reicht die ein und die werden abgelehnt. Das Leben ist schon eine permanente Prüfung. Als ich in der Schule war, dachte ich, wenn ich jetzt mal Abitur habe, dann hört das mit den Prüfungen auf. Pustekuchen, das geht das ganze Leben so weiter.
Ich habe eben hartnäckig und ernsthaft gesagt, den Westfalen sagt man aber auch eine gewisse Sturheit nach. Würden Sie das in den selbstkritischsten Momenten gelten lassen?
Ja, natürlich. Das ist schon unsere Eigenschaft als Westfalen. Sagen wir mal, man hat nicht diese joviale Art, wie die Bayern sie haben. Die genieße ich ja sehr jetzt. Ich bin ja in Bayern jetzt schon 30 Jahre und hier ist es ja auch so. Die Mannheimer waren auch sehr nett. Da hat man dann auch sich angepasst, ein bisschen gelernt im Laufe der Zeit. Aber die Westfalen sind Bauern, traditionell, jedenfalls in Ostwestfalen, und sind relativ wortkarg und stur. Ja, wenn sie sich was in den Kopf gesetzt haben, dann wollen sie das auch zu Ende bringen. Und das ist eine Eigenschaft, die also, glaube ich, doch im Zweifel nützlich ist. Also das Leben besteht eben auch immer auch aus Rückschlägen. Man erreicht nicht, was man will. Dann muss man ja trotzdem weitermachen. Und irgendwann erreicht man es dann doch, nicht?
Bild-Zeitung hat Sie mal als Deutschlands klügsten Wirtschaftsprofessor bezeichnet. Das mögen Sie nicht.
Nein, das
kann
mag ich
gut
überhaupt
verstehen.
Nicht. Das ist ja, das habe ich denen auch verboten, das zu machen. Das haben sie dann wieder gemacht, habe ich es wieder verboten.
Ja. Wie wäre es mit Deutschland streitbarstem Wirtschaftsprofessor? Sie haben in einem Jahr mal 340 Erwähnungen bzw. Auftritte in überregionalen Medien gehabt und im Fernsehen. Kommt das daher, dass man das vielleicht, weil Sie halt auch gut geben können?
Ja, aber das ist wiederum eine Befindlichkeit unserer Öffentlichkeit. Wissen Sie, ich komme ja nun mit dem Fachwissen als Ökonom. Da macht man sich ja über die Gesellschaft Gedanken. Man hat bestimmte Vorstellungen davon, wie es richtig laufen soll und was falsch ist. Hat ganz klare, auch wissenschaftlich begründete Vorstellungen. Die beißt sich total natürlich mit der Befindlichkeit unserer medialen Gesellschaft. Weil die meisten, die da rumlaufen, ich möchte niemandem zu nahe treten, kommen aus ganz anderen Fächern. Und viel ist ja doch Ökonomie, nicht? Und dann sind da die Politiker, die beschäftigen sich auch mit Wirtschaftsfragen. Aber gucken Sie doch mal, wer überhaupt Wirtschaft studiert hat. Das sind also großenteils Laienprediger, die da rumlaufen. Und dann kommt man vom Fach und hat das studiert. Man ärgert sich über jedes zweite Wort, was man da hört. Ja? Und wenn man das dann sagt, dann empfinden andere Leute das als streitbar. Aber ich bitte Sie, das ist nicht streitbar. Das ist einfach nur das Aussprechen von Wahrheiten, nicht?
Und unter den Kollegen der VWL, wenn man dann so intern redet, Sie waren auch mehrere Jahre lang Vorsitzender des Vereins für, heißt das Sozialpolitik,
ja.
Wird dann intern mal drüber geredet, das heißt, lieber Herr Kollege, Sie sind aber oft im Fernsehen, oder gab es das nie mal, auch in dieser Zeit?
Nee, wüsste ich nicht. Dass ich da im Fernsehen bin, das liegt am IFO-Institut. Mhm. Das IFO gehört zur Gruppe der Leibniz-Gemeinschaft. Alle Leibniz-Institute, ganz egal von welcher Fachrichtung sie sind, müssen den öffentlichen Diskurs suchen und werden danach evaluiert. Alle 6 Jahre kommt eine Evaluierungskommission, die guckt genau, wie häufig waren Sie im Fernsehen, was haben Sie da für Aktivitäten entfaltet, was sind die Rückwirkungen, gibt es ein Echo aus der Gesellschaft auf das, was Sie sagen oder nicht?
Publish or perish heißt es bei den Amerikanern.
Ja, na, das ist wieder in der Wissenschaft. Also wir müssen natürlich in der Wissenschaft unsere Fachartikel schreiben, damit wir vorankommen. Aber dies ist jetzt was ganz Spezielles für die Wirtschaftsforschungsinstitute. Ja, dann muss ich nicht Präsident des IFO-Instituts werden, wenn ich jetzt sage, ich will nicht in die Bild-Zeitung, ich will nicht in die Talkshow. Das gehört zu den Dienstaufgaben dort.
Wie ist es mit der politischen Ausrichtung? Würden Sie liberal-konservativ für sich durchgehen lassen, Herr Professor Sinn?
Ja, da kann ich gar nichts mit anfangen, mit der politischen Ausrichtung, weil der Zahlenstrahl, auf dem wir Volkswirte sitzen, der hat mit dieser Links-Rechts-Orientierung überhaupt gar nichts zu tun, sondern der bewegt sich in ganz anderen Dimensionen. Das ist einmal links, mal rechts. Das lässt sich so nicht einordnen. Und was mich besonders stört immer, dass also auch gerade Journalisten und die Öffentlichkeit versuchen, einen auf diesem politischen Zahlenstrahl irgendwo zu verorten. Und da habe ich schon den Vorwurf gekriegt, ja, also letztes Mal waren Sie doch noch ganz links und jetzt sind Sie ganz rechts. Sie widersprechen sich doch. Dabei waren es ganz andere Themen. Ja, also immer wenn ich Ideologien spüre, also starke Meinungen, eine Richtungsorientierung, die nicht gut begründet ist, dann habe ich meine Sorgen damit. Ich möchte, dass die Menschen selber nachdenken, pragmatisch argumentieren und von Fall zu Fall zu einem sachgemäßen Urteil kommen. Und dazu dient die öffentliche Aufklärung.
Daraus folgere ich messerscharf, Parteimitglied können Sie nicht sein.
Nein. Ich war mal als junger Mensch, als ich 18 war, in die SPD eingetreten. Da war ich ein Jahr, dann bin ich wieder ausgetreten. Und ich bin jetzt 50 Jahre nicht mehr in einer Partei.
SWR 2 Zeitgenossen, heute aufgezeichnet vor Studenten der Universität Koblenz-Landau mit Professor Hans-Werner Sinn, emeritierter langjähriger Chef des IFO-Instituts in München, emeritierter Professor für Volkswirtschaft an der Münchner LMU. Ihre Diplomarbeit, ich will nicht lange drauf herumhappen, auf dem Links Ihre Diplomarbeit gegenüber Karl Marx. Dazu findet sich in einem Interview eine Formulierung, ich zitiere das: Ich musste sogar meine Diplomarbeit über ihn schreiben. Das Thema hatte ich mir nicht ausgesucht und hat mich zunächst geärgert, weil mir Marx zu kompliziert war. Schien. Im kommenden Jahr ist ein Karl-Marx-Jahr, er wäre 200 Jahre alt geworden. Was ist für Sie das Zeitlose an Karl Marx und an seiner Lehre?
Ja, er hat als Ökonom einiges gesagt, was nicht falsch war. Er hat anderes gesagt, was nicht stimmte. Er hat eine Gesellschaftstheorie entwickelt, die ganz nützlich ist. Ich würde ihn einordnen als Wissenschaftler seiner Zeit, der dann aber natürlich dadurch, dass so viele auf sich berufen haben, in eine ganz andere Interpretation reinkam als das, was er damals so wahrscheinlich selber gesehen hat. Also falsch ist seine Werttheorie, seine Arbeitslohntheorie. Richtiger sind seine Konjunkturüberlegungen, die Beschreibung des Boom-Bust-Cycles. Also was meine ich damit? Die Wirtschaft zieht einfach an und beschleunigt sich und die Leute kriegen positive Erwartungen, verschulden sich, geben mehr Geld aus, die Immobilienpreise steigen, die Löhne steigen, dann verschuldet man sich noch mehr und die Sache geht weit, weit weg über das, was wirklich substanziell tragbar ist auf die Dauer und nach 15 Jahren gibt es einen Knall und dann bricht das ab. Das wissen wir heute, dass das so ist, dass es immer diese Gefahren gibt. Wir haben in Südeuropa solch eine Blase gesehen. Deutschland ist im Moment in einer solchen Blase. Er hat auch die volkswirtschaftlichen Aggregate, also Volkseinkommen, Sozialprodukt und solche Dinge, die heute gängig sind. Ja, er hat sogar den ganzen Keynesianismus mit vorbereitet, mit seiner Theorie. Also diese makroökonomische Seite von Marx ist ganz vernünftig. Die Preistheorie können Sie wegwerfen, die taucht gar nichts. Und die Verteilungstheorie taucht auch überhaupt gar nichts. Und was er dann noch ganz nützlich gemacht hat, ist seine Theorie der gesellschaftlichen Entwicklung, dass er also sagt, die materielle Basis der Produktionsverhältnisse bestimmt letztlich den Überbau. Aber der Überbau ist träge, die Basis entwickelt sich weiter und wenn dieser ideologische Überbau nicht mehr dazu passt, dann fällt er runter. Das war seine Revolutionstheorie. Nicht so falsch. Wenn ich jetzt sehe, was heute gerade so passiert in dieser Zeit, ja, wir haben also einen ideologischen Überbau, bestehen bestehend aus lauter arrivierten Leuten mit Schlips, ja, und Journalisten und Politikern, sagen wir mal, diese Wolke, die da über Berlin schwebt, die alle gegenseitig sich dasselbe erzählen und so häufig, bis sie es glauben. Und unten passiert was ganz anderes. Bei den Menschen ändern sich die Lebensverhältnisse und das, was da in Berlin gedacht wird und was in den Zeitungen steht, passt überhaupt nicht mehr dazu. Das ist jetzt noch keine Revolution. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung, nicht? Und plötzlich wählen die Leute etwas, was die Oberen gar nicht gut finden. Ja, wie kommen die Leute denn dazu, das zu wählen, was sie wollen? Sie müssen verführt worden sein. Sie gehören ja diese Sprüche immer. Und das ist so ein Zeichen für so revolutionäre Umbrüche, die sich potenziell anbahnen. Ja, wenn man bei Marx was Positives suchen will, gehört das auch zu der Kategorie.
Sie hatten selber noch Gelegenheit, sozusagen den Marxismus-Kommunismus in der Praxis zu erleben und sozusagen auch die Falsifizierung der Praxis dabei. Sie waren noch mit als Student mal in Ex-Jugoslawien unterwegs, habe ich irgendwo gelesen.
Nein, nein, nicht als Student. Das war später. Ich war also Assistent schon in Mannheim und ich hatte einen älteren Kollegen, das war ein Mitarbeiter von Ota Schick gewesen, also aus dem Prager Frühling. Und mit dem habe ich mich sehr häufig unterhalten. Und dann hatte er auch Geld gefunden und den Vorschlag gemacht, mit den Studenten eine Reise nach Sarajevo zu machen. Das haben wir dann gemacht. Wir sind dann mit den Studenten dahin gefahren und haben mal solch einen Betrieb angeschaut, eine Schokoladefabrik. Ja, es war schon irgendwie, wenn man keine Fabrik von innen kannte. Ein Volkswirt hat ja ehrlicherweise wenig, wenn er jung ist, wenig Ahnung von der wirklichen Volkswirtschaft. Er kennt die Theorien nicht. Dann war das schon beeindruckend, wie sich das da alles bewegte. Die Schokolade war aber nicht so toll. Also das spürte ich dann schon. Und dann haben wir uns auch unterhalten und haben gemerkt, solch eine Arbeiter-Selbstverwaltung funktioniert auch nicht, weil das so ein Closed Job ist. Den Arbeitern gehört der Gewinn und die wollen da keine neuen Arbeiter reinlassen. Das verdünnt den Gewinn, nicht?
Was viel besser funktioniert hat, war, nachdem Sie es übernommen haben, war das Münchner IFO-Institut. Sie haben es übernommen, als es dem Haus nicht sehr gut ging. Das war 1999 und Sie haben ziemlich rackern müssen, bis dessen Zukunft wieder gesichert war. Man nennt das Umstrukturierung. Ist es zulässig zu sagen, Sie haben da praktisch durchführen müssen, was BWL-Studenten in ihren Kursen und Seminaren theoretisch lernen, also auch Leute vor die Tür setzen?
Ja, ja, natürlich. Schauen Sie, das IFO-Institut ist ein öffentlich finanziertes Institut als Leibniz-Institut. Bund, Länder und Sitzland beteiligen sich zu festen Quoten daran. Und jetzt hatte man verfügt, wegen einer schiefgegangenen Evaluierung, dass das Institut teilabgewickelt wird. Und dann musste der alte Präsident gehen und ich wurde dann da berufen und hatte die undankbare Aufgabe, mit meinem Kollegen Meinhard Knoche aus der Verwaltung das nun zu exekutieren. Ja. War also nicht sehr schön. Wir mussten alle Leute gehen lassen, die Zeitverträge hatten. Wir konnten die nicht verlängern, weil das Geld nicht da war. Sonst wären wir pleite gegangen. Punkt. Ja. Und Entlassungen hat es kaum gegeben. Dann zum Schluss war noch ein kleiner harter Kern, wo es dann Entlassungen gab, aber auch eben mit Abfindungen für lange Zeiträume, die dann den Übergang erleichtert haben. Es ging halt nicht anders. Ne?
Ihr Haus hatte oder hat etwa 190 Mitarbeiter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Kann man diese hochintelligenten Menschen sozusagen lenken als Einzelner oder braucht es dafür ein größeres Team, was aber im Prinzip dann doch mit ihnen doch weitgehend konform geht, wissenschaftlich?
Ja, ja, klar. Also Sie reden jetzt so ein bisschen so, als wäre ich der Präsident des IFO-Instituts. Ich bin es seit ein Dreivierteljahren nicht mehr. Nicht?
Ja,
ich bin jetzt pensioniert, habe einen tollen Nachfolger, das nur zur Klarheit. Ja, man muss also vorleben, das mit der Forschung, dass man das ernst meint. Man muss hohe wissenschaftliche Standards bei der inneren Diskussion und auch bei der eigenen Publikation vorlegen. Es kann also nicht jemand Institutspräsident werden, der selbst nicht diese Standards erfüllt hat in seinem Leben, ohne die er jetzt von den anderen da verlangt. Und man muss auch wissenschaftliche Freiheit gewähren. Also meine Devise war, lieber auf starke Forscherpersönlichkeiten in dem Institut setzen, die dann ihre Bereiche führen, statt zu versuchen, von der Zentrale aus alles minutiös vorzugeben. Man schafft es ja als Wissenschaftler mal gerade seine eigenen Forschungsthemen so einigermaßen im Überblick zu behalten. Und dann noch für andere wird es ganz schwierig. Ein paar Doktoranden kriegt man gerade noch hin, aber auch wenn das zu viel sind, wird es schon schwierig, geschweige denn an die 100 Leute.
Ihr Nachfolger Clemens Fuest ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür. Sie haben das Haus dann sozusagen ihm übergeben und sind jetzt auch zufrieden und glauben, dass das gut weiter so läuft. So ein Institut kann ja weiter auch, steht immer im Feuer. Sie haben die Evaluierung erwähnt.
Ja, Clemens Fuest ist ein hervorragender Ökonom, einer der besten, die wir haben in Deutschland. Und er ist ideal geeignet dafür, weil er eben auch innerhalb der Volkswirtschaftslehre ein ähnliches Fach vertritt. Das kommt hinzu zu seinen Fähigkeiten an sich zu kommunizieren und zu forschen. Er ist Finanzwissenschaftler, wie ich es auch bin. Was ist ein Finanzwissenschaftler? Hört sich so an, als hätte das mit Geld zu tun und mit den Finanzmärkten und den Portfolios. Nein, hat damit nichts zu tun. Ist ein alter historischer Begriff, der aus der Kameralistik kommt, aus dem 19. Jahrhundert. Es ist die Lehre vom Staat. Es geht um die Finanzen des Staates und die Wirtschaftspolitik des Staates. Der Staat ist ja das Komplement der privaten Wirtschaft. Beide ergänzen sich und ersetzt ein Regelsystem durch seine Gesetze und Verordnungen, innerhalb derer die Privaten agieren können. Er verlangt Steuern, er gibt Subventionen, er übernimmt die Produktion bestimmter Güter, zu der Daseinsvorsorge, öffentliche Güter und so weiter. So, und damit beschäftigt sich die Finanzwissenschaft. Was soll denn der Staat eigentlich in der Marktwirtschaft machen und wo ist die Grenze zwischen Staat und Markt? Und wie muss der Staat steuernd versuchen einzugreifen in die Wirtschaft? Da haben wir viele Probleme. Es gibt Monopole, Firmen schließen sich zusammen, machen den Wettbewerb kaputt. Braucht man also eine Monopolkontrolle, nicht? Wir haben ja auch ein entsprechendes Amt in Deutschland. Oder die Firmen verschmutzen die Umwelt, weil sie nichts bezahlen müssen für das, was sie da tun. Dann sagt der Finanzwissenschaft, da muss ein Preis her für die Umwelt, damit sie vorsichtig damit umgehen. Und solche Dinge, das sind die mit denen wir uns beschäftigen. Und das ist eben auch das Fach von Clemens Fuest.
Stichwort Staat. Wie beratungsfähig ist der Staat oder sind die Politiker in Deutschland aus Ihrer Sicht? Mein persönlicher Eindruck ist, Sie waren schon mal beratungsfähiger. Ein Wirtschaftsminister wie Karl Schiller, selber Professor, der hat dieses Gremium der Wirtschaftsweisen zum Beispiel geschaffen und auch die mittelfristige Finanzplanung, alles wissenschaftlich sozusagen unterfüttert. Bei seinen Nachfolgern, ich nenne mal Peer Steinbrück oder den Finanzminister Wolfgang Schäuble, die wären, glaube ich, ohne Wirtschaftsweise auch ganz gut zurechtgekommen, jedenfalls vom eigenen Gefühl her.
Gerade die Personen, die Sie jetzt erwähnt haben, sind schon Personen, die auch den Rat angenommen haben. Steinbrück, die rot-grüne Regierung damals, hat sehr wohl auf den Rat gehört. Nehmen Sie mal Schröder und Clement, ja, die Arbeitsmarktreformen gemacht haben des Jahres 2003. Das ist aufgrund der Ratschläge des von Ihnen gerade erwähnten Sachverständigenrates dann gemacht worden. Und der Sachverständigenrat selber wiederum ist stark beeinflusst worden, auch durch den wissenschaftlichen Beirat beim Wirtschaftsministerium mit seinen Reformvorschlägen und der wiederum auch durch unser Institut. Wir haben nämlich im Mai 2002 damals diese aktivierende Sozialpolitik vorgeschlagen und die ist ja mehr oder weniger umgesetzt worden vom Schröder. Oder auch die Riester-Rente. Die Riester-Rente ist damals entstanden aufgrund eines Gutachtens des wissenschaftlichen Beirats beim Wirtschaftsministerium, wo man gesagt hat, können es nicht nur auf die Umlagerente verlassen, die gesetzliche Rente, die lebt von der Hand in den Mund, da muss auch irgendwie richtiges Kapital dahin, damit man in Krisenzeiten, wenn die Bevölkerung nicht mehr so da ist, der Nachwuchs dann noch eine Rentenbasis hat. Damals war der Minister Blüm Arbeitsminister, der wollte das überhaupt nicht hören, denn die Rente war ja sicher, da brauchte man das nicht. Und dann kam der Riester an die Macht und hat sich gefragt, naja, was gibt's denn alles, was wir so potenziell machen können? Hat er diesen Vorschlag gefunden vom Beirat und hat den tatsächlich umgesetzt.
SWR 2 Zeitgenossen, heute aufgezeichnet vor Studenten der Universität Koblenz-Landau mit Professor Hans-Werner Sinn. Herr Professor Sinn, uns Deutschen wird für das kommende Jahr 2018 ein Boom vorhergesagt, so das jüngste Gutachten der Wirtschaftsweisen. Sollen wir uns darüber freuen?
Naja, ist besser als eine Rezession, das kann man ja wohl sagen. Wir haben auch jetzt schon einen Boom, der sich gewaschen hat. Es ist ja unglaublich, wie die Wirtschaft im Moment anzieht. Das haben wir überhaupt noch nicht beobachtet. Also wir haben den IFO-Index, das ist eine Umfrage bei 7000 Firmen jeden Monat. Das wird dann ja auch als Zahlenwert veröffentlicht, da gucken alle immer drauf. Und der ist auf einem Höchststand. Und das liegt an zwei Dingen. Es liegt einmal daran, dass der Export prächtig läuft. Der läuft so prächtig, weil der Euro ganz billig geworden ist durch die Politik der Europäischen Zentralbank. Und zweitens auch daran liegt es, dass wir im Euro sehr billig sind, weil der Süden ja durch den Euro in eine inflationäre Kreditblase kam, wo die Preise weit in den Himmel gingen und man hat seine Wettbewerbsfähigkeit verloren. Und wenn der eine sie verliert, gewinnt sie der andere. Ja? Weil Wettbewerb ist was Relatives zwischen den Firmen, die am Markt sind. Also wir sind sehr, sehr billig im Euro-Gebiet und der Euro selber ist sehr billig und das macht diese überschäumende Exportkonjunktur. Und dann kommt hinzu der Bau. Die Nullzinsen, zu denen man heute sich fast verschulden kann, führen dazu, dass sehr viele Leute sich Häuser kaufen und sie kriegen heute keine Handwerker mehr. Also auch das ist eine dramatische Situation und diese Binnenkonjunktur, alles was am Bau hängt und die Exportkonjunktur sind beide auf Höchststand und dieser gemeinsame Höchststand, den haben wir noch nicht gehabt. Das ist ja fast schon beängstigend. Man könnte sagen, warum ist das beängstigend, wenn das ist doch ja, genau. Toll, wenn alles hochgeht. Ja, so einfach ist das nicht, denn es gibt ja auch eine Kehrseite des Geschehens.
Danach die, wollte ich Sie fragen, was ist sozusagen das Kaviar?
Ja, die Kehrseite ist eben wieder dieser Marx'sche Zyklus. Ja, dass also die Erwartungen zu optimistisch sind, dass wegen dieser falschen Erwartungen alles hochschießt und wenn irgendwann die Erwartungen dann korrigiert werden und da reicht ein kleiner Zündfunke oder irgendwas, dann bricht plötzlich alles ab. Das ist also schon ungesund. Ich glaube nicht, dass es gut ist, dass Deutschland eine so überschäumende Konjunktur hat wie jetzt. Es wäre jetzt an der Zeit für die Notenbank, die Zinsen hochzusetzen aus deutscher Sicht. Das tut sie aber nicht, weil ja nicht nur Deutschland im Euro ist. Sie muss eben an die anderen Länder auch denken. Und Südeuropa geht am Stock und die brauchen Hilfen in jeder Form. Unter anderem eben auch Nullzinsen, weil sie über beide Ohren verschuldet sind. Das sind also latente Gefahren, die hier drohen, insbesondere eben auch für die Kehrseite, die liegt bei den Sparern. Nicht? Die deutschen Sparer kriegen keine Zinsen mehr. Man hat also einen Lebensversicherungsvertrag und hofft, dass man dann später davon leben kann im Alter. Aber die Lebensversicherer haben Schwierigkeiten, die Zinsen, die sie versprochen haben, in den Altverträgen auch wirklich beizubringen. Und dann früher haben sie noch versprochen, dass sie zusätzlich zu den Zinsen Gewinnbeteiligungen bringen. Das war bei jeder Rechnung dabei, die dem Kunden vorgelegt wurde, wenn der unterschrieben hat, davon ist nicht mehr die Rede, das ist alles schon weg. Die Neuverträge haben die Zinsen jedenfalls nicht mehr und irgendwen beißt es, nicht?
Profitieren wir immer noch von den Reformen der Regierung Schröder in den Nullerjahren? Also Sie haben damals sehr heftig argumentiert für eine Verbilligung von Arbeit beziehungsweise für mehr Anreize auf dem Niedriglohnsektor, dass die Leute arbeiten gehen. Ist das immer noch zu spüren?
Na, ich habe insbesondere für eine Spreizung der Löhne nach unten plädiert. Wir mussten einen Niedriglohnsektor kriegen, weil eben wir Weltmeister, OECD-Weltmeister bei der Arbeitslosenquote der Geringqualifizierten waren. Eine völlig unerträgliche Situation. Es geht eben nicht. Man kann in der Marktwirtschaft den Menschen, denen man helfen will, am unteren Rande der Einkommensverteilung nicht helfen, indem man sie zwingt, die Firmen zwingt, höhere Löhne zu zahlen. Dann kaufen sie deren Leistungen eben nicht. Dann entsteht eine Massenarbeitslosigkeit. Und wenn man ihnen helfen will, muss man es anders machen. Da muss man ihnen einen Zuschuss geben. Man muss die Löhne so tief fallen lassen, dass es Jobs gibt, dass Geschäftsmodelle rentabel werden, um diese Menschen aufzusaugen, dass Firmen neue Geschäftsmodelle entwickeln. Und das ist ja auch passiert. Keine tollen Jobs, aber immerhin Jobs. Und dann muss der Staat noch was dazu zahlen. Und das haben wir im Prinzip vom Schröder gekriegt, oder besser Clement. Einige sprechen hier fälschlicherweise von Aufstockung. Wir haben also einige Millionen von Leuten, die ergänzende Sozialhilfe bekommen, ergänzendes Hartz IV. Und einige sagen, das ist aber schlimm, die verdienen so wenig, dass sie ergänzende Hilfe vom Staat brauchen. Also kann ich nur mich an den Kopf fassen bezüglich dieser falschen Semantik. Denn es ist doch der aktivierende Sozialstaat hier tätig und hilft den Menschen und gibt ihnen doch noch was dazu, während sie arbeiten. Das jetzt in den Dreck zu ziehen mit irgendwelchen billigen Floskeln, finde ich unerträglich. Das ist der bessere Sozialstaat. Nicht? Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Sozialstaat aufzubauen und zwei Sprüche, die das verdeutlichen. Beide klingen sie irgendwie semantisch gut, aber nur der eine geht in der Marktwirtschaft. Der eine Spruch ist, jeder muss von seiner Hände Arbeit leben können. So hoch muss der Lohn halt sein. Dass man nicht angewiesen ist auf die staatliche Stütze, hört sich plausibel an. Muss man schon sagen. Der andere Spruch ist aber meiner. Jeder, der arbeiten will, muss arbeiten können und dann genug zum Leben haben. Hört sich doch auch gut an. Ne? Aber beim zweiten Spruch kommt das, was man zum Leben bekommt, nicht allein vom Arbeitslohn, sondern auch vom staatlichen Zuschuss. Ein aktivierender Sozialstaat hilft den Menschen, während sie arbeiten und nicht genug verdienen. Und dass sie von dem Verdienst alleine nicht leben können, das ist in der Marktwirtschaft halt manchmal unerlässlich, weil die kein soziales Prinzip hat. Die ist auf dem sozialen Auge blind. So, dann müssen wir den Sozialismus einführen, wenn wir das nicht wollen. Dieser erste Spruch, der so populär ist, ist im Grunde ein Plädoyer dafür, die Marktwirtschaft abzuschaffen, wenn Sie es genau überlegen. Aber wie das dann funktioniert, das haben wir ja nun lange genug in der DDR gesehen. Ja. Es geht eben manches nicht, was man gerne hätte auf dieser Welt. Wenn ich ein Architekt bin, kann ich mir auch vorstellen, ein wunderschönes Gebäude zu konstruieren. Dann kommt dieser blöde Statiker und sagt, das geht nicht, das fällt zusammen. Ja, also der Architekt muss sich auch nach den Regeln der Statik richten. Und jemand, der eine Gesellschaft konstruieren möchte, kommt an den Regeln einer Marktwirtschaft auch nicht vorbei.
Sind Sie ein Gegner oder ein Befürworter, Herr Professor Sinn, des garantierten Grundeinkommens? Es ist eine der, ich will nicht sagen Modediskussionen im Augenblick, aber es ist ein Thema, was auch in der Politik, vielleicht auch in den nächsten 4 Jahren, immer mal wieder nach oben kommen wird und was die Menschen interessiert.
Ja, also erstmal der Begriff, wie sinnvoll er ist, kann man noch bestreiten. Zunächst, also ein garantiertes Grundeinkommen gibt es ja nun in Deutschland, das hat ja jeder. Der Sozialstaat lässt niemanden hängen. Jeder kriegt mindestens mal Hartz IV oder wenn er nicht arbeiten kann, die Sozialhilfe, die auf demselben Niveau ist. Also das ist ja ein garantiertes Grundeinkommen, nicht? Das Besondere ist nur, dieses, was wir heute haben, kriegt ja nicht jeder. Wenn ich also jetzt arbeite und Einkommen erwerbe, dann zieht mir der Staat dieses garantierte Grundeinkommen zum Teil wieder weg und sagt, irgendwann, jetzt verdienst du so viel, jetzt kriegst du gar nichts mehr davon. Und du musst sogar Steuern zahlen eines Tages, wenn du noch mehr verdienst. Garantiertes Grundeinkommen ist aber anders, wie das gemeint ist von den Befürwortern. Das kriegt jeder und behält es auch dann, wenn er Arbeitseinkommen hat. Auch der Millionär kriegt ein garantiertes Grundeinkommen. Und das ist halt dann nicht bezahlbar. Das ist das Problem. Eine einfache Rechnung, bei 82 Millionen Leuten und 12 Monaten kann jeder selber multiplizieren. 800 Euro pro Monat wären 800 Milliarden Euro für die Volkswirtschaft. Oder 1.000 Euro pro Monat wären dann gerade zufällig 1.000 Milliarden Euro. Das ist ja mehr als der ganze Sozialetat. Dann muss ich alles abschaffen, dann gibt es nichts mehr. Dann gibt es also keine Rente mehr. Die fleißig gearbeitet haben und hofften also noch ein bisschen mehr Rente zu kriegen, weil sie viel geklebt haben, kriegen dann auch nur noch dieses bedingungslose Grundeinkommen. Es gibt kein Arbeitslosengeld mehr, es gibt nur noch das bedingungslose Grundeinkommen. Sie müssen das alles abschaffen und jeder kriegt diesen gleichen Sockel. Das ist doch Käse.
SWR 2 Zeitgenossen, heute mit Professor Hans-Werner Sinn. Herr Professor Sinn, Sie haben eine ganze Reihe von Zeitdiagnosen zu Büchern gemacht. Das ging los mit Kaltstart, einem Werk über die deutsche Einheit, geschrieben gemeinsam mit Ihrer Frau. Es kamen dann später Bücher hinzu wie Ist Deutschland noch zu retten? Im Jahr 2003, Bazarökonomie 2005, Das grüne Paradoxon 2008, Casino-Kapitalismus 2009. Das waren alles Bestseller. Wie entsteht ein Buch bei Ihnen? Das frage ich mich ganz ehrlich. Setzen Sie sich hin und sagen, ich will jetzt wieder einen Bestseller produzieren. Kommt ein Verlag auf Sie zu? Wer spielt Henne, wer spielt Ei? Wie läuft es?
Ja, es ist sehr unterschiedlich von Buch zu Buch. In Amerika war ich damals bei der Deutschen Vereinigung und wurde permanent konfrontiert mit Fragen, wie das denn geht, wie wir das machen wollen. Ich wusste keine Antworten und dann habe ich mich mit der Frage beschäftigt. Ja, und daraus entstand dann ein gewisses Wissen, Problembewusstsein. Und dann haben wir uns damals hingesetzt und haben das aufgeschrieben. Dieses Buch Ist Deutschland noch zu retten? Das wollte ich eigentlich schon in den 90er Jahren schreiben, weil ich hatte das Gefühl, dass da vieles falsch läuft. weil die Arbeitslosigkeit immer mehr zunahm. Ich hatte ja das verfolgt seit meinem Studium, als Willy Brandt an der Macht war, hatten wir treppenförmig mit jedem Konjunkturzyklus 800.000 Arbeitslose in Westdeutschland dazugekriegt. Und es war ein linearer Trend, nachdem die Arbeitslosigkeit in den Himmel ging. Das konnte ja nicht gut gehen. Und das war für einen Ökonomen offenkundig, dass da was passieren musste. Und dann wurde ich aber Präsident des IFO-Instituts 99, hatte ich keine Zeit mehr. Dann gab es die Dotcom-Blase und jeder sagt, oh, wir wachsen nur noch, alles dynamisch. Und das nächste Jahrzehnt ist das Jahrzehnt Europas. Dann hat die Lissabon-Agenda es gegeben, wo die EU gesagt hat, in 10 Jahren wird Europa die dynamischste Region der ganzen Welt sein. Ach, welche Sprüche hat man da gehört? In Wahrheit waren wir über diese 10 Jahre die am langsamsten wachsende Region der ganzen Welt. Und die Blase platzte nämlich. Die platzte schon 2001, nicht? Diese Dotcom-Blase, von der Sie mal gehört haben. Und dann war eine scharfe Wirtschaftsrezession, von der wir uns nicht erholten. Und als ich dann die Aufräumarbeiten im IFO-Institut gemacht hatte und das erste Mal wieder klar denken konnte und diese Vorbereitung dieser Schröderschen Reformen dazu niedergelegt hatte, da habe ich dann auch anschließend dazu dieses Buch geschrieben. Ja, ansonsten war es der entstehende Problemdruck. Ja, ich war jetzt im IFO-Institut. Immer wenn es ein Problem gab, wurde das von außen sofort an mich herangetragen. Da kamen Ihre Kollegen und haben gesagt, Herr Sinn, was meinen Sie denn dazu? Da muss ich mich ja erst mal informieren, nicht? Und dann war ich aber doch dann informiert. Und dieses Problembewusstsein, was auf diese Weise im öffentlichen Diskurs entstanden war, führte zu Unwohlsein, mentalem Unwohlsein. Mir geht das jedenfalls so als Wissenschaftler, wenn ich die Dinge nicht auf die Reihe kriege und dass da passiert, was da passiert, was steckt denn dahinter, welche Phänomene laufen ab? Da ist ein Nebel, im Nebel versuche ich etwas zu sehen, ich sehe noch nichts. Plötzlich sehe ich doch irgendwie schemenhaft irgendwelche Gebilde und gucke nach und langsam verstehe ich, was da ist. Ja, so ist also die Erkenntnis und dann das Buch dient dazu, das abzuarbeiten und das Gehirn zu säubern von diesen ganzen verschiedenen Ideen. Und für mich ist also das Schreiben eine Erlösung von dieser Erkenntnisqual, in der ich mich befinde bei der Erkenntnis.
Geht sowas in einem Ruck, wenn Sie so ein Skript dann mal anfangen, oder ist das eher so Schaben, bis zum Schluss dann halt ein Skript fertig ist?
Nein, in einem Ruck. Ja. Also die Teilelemente trage ich ja dann auch vor. Ich muss ja viele Vorträge halten als IFO-Präsident. Und mit jedem Vortrag kommt dann auch wieder bereitet man sich vor und es gibt eine Rückmeldung aus dem Publikum. Jedes Mal arbeitet man so ein bisschen am Argument und so langsam entsteht so ein Foliensatz, auch mit Grafiken dazu und eine Storyline. Nicht? Ja. Die dann runterzuschreiben, das geht dann relativ schnell. Also ich schreibe sehr, sehr schnell. Das ist übrigens auch etwas, was ich damals im Betrieb meines Vaters gelernt habe. Da musste ich die Buchhaltung machen als junger Schüler. Und der hat mich zu einem Schreibmaschinenkurs bei der IG Metall geschickt. Da mussten wir blind tippen. Noch diese mechanischen Maschinen, ja, musste den Finger versteifen und die ganze Hand mit dem steifen Finger dann auf die Taste drücken. Und dann ging das Buchstabe für Buchstabe, so wie man ein Alphabet lernt. Und ich habe blind schreiben gelernt und kann sehr, sehr schnell schreiben. Ich kann nicht so schnell schreiben, wie ich jetzt rede, aber wenn ich langsam rede, ist das ungefähr gleich.
Ja. Ist denn Schreiben ein Vergnügen für Sie oder eher eine Qual?
Nein, es ist eine Erlösung. Es ist wirklich eine Erlösung. Man kann auch schreibend denken. Weil wissen Sie, wenn Sie ein Buch schreiben zu einem Sachverhalt, das, was Sie da alles in eine logische Beziehung setzen, das können Sie, ohne es niederzuschreiben, nicht schaffen. So viel Speicherkapazität haben wir gar nicht simultan zur Verfügung. Weil wenn Sie das alleine so denken wollen und sind hinten angekommen, haben Sie schon wieder vergessen, was vorne war. Wenn Sie es aber aufschreiben, dann haben Sie es alles griffbereit. Sie können von hinten sofort wieder nach vorne schlagen. Was habe ich denn da geschrieben? Aha, ja genau. Und jetzt geht es so weiter. Also das ist eine Kulturtechnik, das Schreiben eines Buches, welches dem menschlichen Geist es ermöglicht, komplexe Sachverhalte wirklich logisch, konsistent zu durchdenken. Und das dann aufzuschreiben, ist eine geistige Befreiung.
Ja. Wann haben Sie das Talent entdeckt, dass Sie griffig schreiben können? Es gibt ja viele Wissenschaftler, die können das gar nicht. Egal ob jetzt Ökonomen oder Geisteswissenschaftler, die formulieren für ihre Kollegen, sodass die zufrieden sind und nichts zu mäkeln haben. Ihnen scheint das eher egal zu sein. Sie wollen eher für Millionen als für 500 schreiben, habe ich den Eindruck bei den Büchern.
Nein, die Kollegen sind mir extrem wichtig. Ich versuche eben beides. Ich versuche so zu schreiben, dass es die Kollegen gut finden und es für sie eine Erkenntnis ist. Aber ich sehe nicht ein, warum eine wirkliche Erkenntnis von Sachverhalten, die vorher nicht bekannt waren, in einer Art dargeboten werden muss, dass die Öffentlichkeit es nicht versteht. Wieso denn das? Man kann es auch gleich so aufschreiben, dass es jeder versteht und die Kollegen auch. Einer unserer ersten Nobelpreisträger war Paul Samuels und der hat das mal so gesagt, eine gute Theorie, er meinte damit auch eine formal-mathematische Theorie, ich habe sehr viel formal-mathematisch selber gearbeitet in meinem Leben, muss so sein, dass man den Gedankengang und die Erkenntnis auch seinem Partner mitteilen kann, der annahmegemäß dieses Fach nicht studiert hat. Erst dann ist es wahr, weil nur die Übersetzung in eine Alltagssprache, nicht der Beweis, das ist manchmal schwierig, aber die Beweisidee und der Argumentationsstrang, diese Idee dem Test eines normalen, gesunden Menschenverstandes unterwirft. Und wenn man das nicht schafft, dann ist die Theorie meistens schlecht, sagt Samuels. Da hat er recht.
Ja. Wie gehen Sie mit Kritik um, wenn dann ein Fachkollege ein Buch oder auch einen Fachartikel von Ihnen rezensiert? Gucken Sie nur auf die Titelzeile oder auf die Autorenzeile und sagen, ach der, das weiß ich ja, was der hat. Oder ist da auch wieder Befruchtung drin, wissenschaftliche Befruchtung für Sie?
Ja, natürlich, wenn er ein Argument hat. Aber es wird so wenig kritisiert. Das ist das Problem in unserem Fach. Man schreibt etwas und es wird wenig offen debattiert und kritisiert. Das ist ja fast schon krankhaft wenig. Das liegt daran, dass es dieses Referee-System gibt. Wenn Sie einen Fachaufsatz schreiben, versuchen Sie alle, die Sie hinten zitieren, ganz nett zu behandeln. Denn es könnte ja sein, dass der Gutachter ist, der Anonyme. Ja? Und dann wertet er Sie runter und Sie kommen nicht zur Publikation. Und das ist ein Systemfehler. Das führt dazu, dass diese Fachartikel viel zu unkritisch miteinander umgehen.
Sie lieben den Disput, auch auf dem wissenschaftlichen Niveau, habe ich gelesen.
Ja, natürlich, klar. Ja, das ist manchmal schwierig. Ich habe jetzt also letztes Jahr ein Paper geschrieben, das ist jetzt gerade im European Economic Review rausgekommen, zum volatilen Strom in Deutschland. Also wir wollen ja mit Wind und Sonne den fossilen Strom da verdrängen und die Atomkraft auch noch verdrängen. Und die Frage ist, geht das überhaupt? Wie puffern wir das ab? Bis wohin schaffen wir das? Und, so. Und da habe ich so viel Kraft reingesetzt. Und diese Referees wollten das überhaupt nicht hören, was ich da geschrieben habe, weil es ja auch kritisch war gegenüber einem bestimmten Denkansatz. Und dann haben sie mich doch in diese Schleife und in jene Schleife und musste ich wieder vorlegen und nochmal. Es gab 3 Referee-Runden. Zum Schluss konnten sie nicht mehr anders, als es zu akzeptieren.
Jetzt sind Sie eigentlich emeritiert, Sie haben es erwähnt, Sie haben noch ein Sekretariat und eine Forschungsassistenz in der Poschinger Straße in München. Trotzdem, lassen Sie so langsam los? Hat sich das Leben verändert dadurch?
Ja, sicher hat sich sehr verändert. Ich bin ja jetzt nicht mehr Administrator. Also ich muss ja nicht diese 30 verschiedenen Themen oder noch mehr da bearbeiten. Es kommt auch nicht mehr solch eine Flut von E-Mails jeden Tag. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt untätig bin, sondern ich kann mich wieder stärker der Forschung widmen. Ein Kollege von mir aus Amerika hat das mal gesagt, wenn man emeritiert wird als Professor, das ist so, als hätte man ein ewiges Forschungsfreisemester. Und das ist wahr. Es macht mir auch sehr viel Spaß, dass ich jetzt mehr Zeit habe, mich in solche Gemetzel wie jetzt mit diesen Referees da hineinzubegeben. Weil, wissen Sie, sonst ist einem das einfach zu blöd. Ich habe jetzt also nicht die Zeit, noch mal einen Monat reinzuhängen, um deren Wünschen hier zu genügen. Aber letztes Jahr habe ich sie mir genommen und ich hatte sie auch. Und das war auch ganz interessant.
Ich habe gelesen, Sie sind ein großer Hobbygärtner. Und ist dafür mehr Zeit jetzt?
Naja, oder ging das immer schon? Übertreiben Sie, das ist so. Wir haben einen Garten.
Ja. War der Inspiration oder ist er eher eine Last, der Garten? Also wenn ich in der Natur bin oder auch mal im Garten?
Nein, Inspiration. Ich habe gerne im Garten und sehe gerne, wie die Dinge wachsen und mache auch gerne Gartenarbeit. Ich arbeite sowieso gerne mit der Hand, ja, als Ausgleich für den Kopf. Also ich bin jemand, der am liebsten rumwurstelt in Haus und Garten und sich bewegt, statt am Schreibtisch zu sitzen. Trotzdem sitze ich meistens am Schreibtisch.
Ihre Frau kann Sie noch nicht einbremsen nach dem Motto, Hans Werner, lass mal gut sein. Es ruft wieder einer von der Talkshow an Oder wie geht das dann?
Naja, Talkshow ist ja nicht mehr jetzt so. Das ist eben an das Amt des IFO-Präsidenten gebunden und auch die Interviews sind ja nicht mehr. Nein, ich habe meine Zeitungskolumnen, ich schreibe meine wissenschaftlichen Aufsätze, ich schreibe auch Bücher. Da freue ich mich, dass ich die Gelegenheit habe. Letztes Jahr hat mich dieser Brexit so aufgeregt, diese Brexit-Entscheidung vom 23. Juni. Und dann habe ich den Sommerurlaub, der schon gebucht war, in die Mongolei verfallen lassen und das Geld verfallen lassen. Und habe mich hingesetzt und habe also ein Buch über den Brexit geschrieben. Und jetzt fängt die öffentliche Diskussion an. Jetzt. Das habe ich aber letzten Sommer geschrieben schon. Letztes Jahr im Sommer, nicht diesen Sommer. Und es ist im Herbst 2016 rausgekommen. Wenn Sie die Diskussion von heute verstehen wollen, steht da alles drin.
Dann schauen wir noch gemeinsam ins Fernrohr. Was wird mit dem Euro im Jahr 2018? Die Franzosen hätten gerne eine Vertiefung der Eurozone mit einem eigenen Haushalt, einen eigenen Finanzminister für die Eurozone. Macht Berlin da mit?
Ich hoffe nicht. Wir müssen ja jetzt. Helmut Kohl, einer seiner letzten Äußerungen, bevor er gestorben ist, war, er ist ja nun der große Vater des Euro. Also jetzt müssen wir mal einen Moment innehalten. Jetzt nicht auf dem falschen Weg weiter voranschreiten, sondern überlegen, ob der Weg überhaupt stimmt. Ich glaube, da hat er recht. Sie gehen durch den Pfälzerwald, da hinten ist der Fleckenstein. Man ist sich nicht so klar drüber, ist das der richtige Weg? Unser Führer sagt, ja, das ist der richtige Weg, aber wir kommen irgendwie nicht näher, sondern ist immer weiter weg. Ja, wir müssen nur schneller gehen, sagt der Führer. Die Alternative wäre, doch mal anzuhalten und noch mal die Karte zu studieren, zu gucken, ob denn nicht ein anderer Weg dahin führt. In der Situation sind wir in Europa. Also dieses Voranpreschen auf dem falschen Wege halte ich für falsch. Was machen wir falsch in Europa? Ich glaube, was wir völlig falsch gemacht haben, ist, dass wir die Maastrichter Verträge gebrochen haben, indem wir die Schulden vergemeinschaftet haben. Das war ja durch die Politik der Europäischen Zentralbank passiert. Man hat Ruhe in die Finanzmärkte gebracht, aber es war eine Vergemeinschaftung der Schulden, weil die EZB gesagt hat, Leute, habt keine Sorge, wenn ihr spanische Papiere kauft, bevor Spanien pleite geht, kaufe ich sie euch ab aus eurem Portfolio. Damit sind aber die spanischen Staatspapiere zu Eurobonds gemacht worden. Denn den Verlust trägt ja jetzt die EZB und damit die Steuerzahler Europas. Denn die Gewinnausschüttungen des Eurosystems fließen an die Finanzministerien der Eurozone. Diese Vergemeinschaftung schafft im Moment Ruhe. Die Finanzmärkte sind happy. Aus London wird applaudiert, von der Wall Street auch. Aber es wird applaudiert, weil im Grunde der deutsche Steuerzahler mit seiner Finanzkraft im Hintergrund die Bürgschaft gibt. Dafür, dass sich diese Länder wieder stärker verschulden können. Man vergisst die Geschichte. Das ist dann anfangs schön. Jeder freut sich im Moment, dass er sich verschulden kann. Geld ist wieder da für alles und jedes. Ja, ruft keynesianische Multiplikatoren hervor. Aber das dicke Ende kommt doch nach. Eine Marktwirtschaft kann nicht mit Vergemeinschaftung von Haftung funktionieren. Das Haftungsprinzip ist das A und O für diese Wirtschaftsform. Das heißt, ein Investor, der jemandem sein Geld leiht, muss selber das Risiko tragen, dass dieser jemand pleite geht und dass er es dann nicht zurückkriegt. Da darf nicht die Staatengemeinschaft kommen und den Investor retten. Europa? Genau umgekehrt. Wir haben alles vergemeinschaftet, die Zinsen steigen gar nicht mehr, wenn man sich stark verschuldet. Die Investoren haben vor nichts mehr Angst. So geht es überhaupt nicht. Es ist ein gefährlicher Entwicklungspfad, den wir hier eingeschlagen haben. Der im Moment schön ist, jede Blase ist schön, wenn sie entsteht. In der Blase ist immer Hochstimmung, alle sind happy. Und das Problem ist, dass da nicht rechtzeitig etwas getan wird, um die Blase zu verhindern.
Letzte Frage, Herr Professor Sinn. Sind Sie Skeptiker oder nur die finanzpolitische Kassandra?
Ich bin doch keine Kassandra, nein. Ich glaube, ich kann in Anspruch nehmen, habe ich mich 50 Jahre mit der Volkswirtschaftslehre auch wissenschaftlich beschäftigt, dass ich ungefähr weiß, wovon ich rede. Stellen Sie mal Ihre Frage dem Arzt. Ja? Der sagt, Sie sind krank, Sie haben jetzt hier ein Problem. Dann sagen Sie, sind Sie jetzt Kassandra oder was? Der Volkswirt ist wie ein Arzt. Er beschäftigt sich natürlich mit den Krankheiten. Ich meine, als Volkswirt jubelt man doch nicht über die gesunden Teile des Geschehens. Das kann man hin und wieder mal tun. Aber im Wesentlichen ist die Hauptaufgabe, sich mit den Krankheiten zu beschäftigen und sie zu heilen. So wie ein Arzt das halt tut. Deswegen ist er doch kein Kassandra.
Nee. Aber privat, würden Sie sich da als Skeptiker bezeichnen?
Nein.
Oder sind Sie ein eher...
Nein, ich war immer optimistisch. Weil ich habe ja vorhin beschrieben, wie schwierig das Leben sein kann, sich durchzuboxen. Aber das schaffen Sie ja nur, wenn Sie optimistisch sind, wenn Sie wissen, dass Sie es zum Schluss schaffen können.
Das war SWR 2 Zeitgenossen, heute mit Professor Hans-Werner Sinn. Die Sendung wurde aufgezeichnet im Beisein von sehr aufmerksamen Studenten der Universität Koblenz-Landau. Herr Professor Sinn, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre schönen Antworten.
Gerne.